Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Kennt ihr das, wenn man beginnt mit etwas, man weiß, man hat schon verloren? Mir geht es heute so, wenn ich eure Gesichter angesehen habe, eben als die Kinder hier vorne standen. Diese Konzentration und diese Freude. Ich glaube, da habe ich keine Chance, dazu in Konkurrenz zu treten. Aber ich gebe mein Bestes. Wir haben ein Thema vor uns, das nicht einfach ist. Ich sage es gleich vorneweg, dass keiner überrascht ist. Und ich muss auf eines hinweisen. Ich habe ein Predigt-Bingo erstellt. Der Gerson hat es. Wer noch keines abgeholt hat von den Kindern, mag sich doch gerne eines holen. Oder auch von denen, die nicht mehr ganz Kind sind. Wer gerne mitmachen möchte, kann das tun. Ist nicht schwer, ihr müsst nur aufpassen und schauen, ob einige von den Worten, die dort auf dieser Liste sind, von mir verwendet werden. Die Felder müssen ausgemalt werden. Und wenn ihr am Ende dann das richtige Symbol habt, dann gibt es bei mir an der Tür draußen noch eine kleine Belohnung. Es liegen auch noch Zettel draußen auf dem Stehtisch im Foyer, vor allem für die Kinder von oben. Da sind auch noch welche. Das Thema, das wir heute vor uns haben, ist kein einfaches. Ich sage es gleich vorweg. Ihr werdet eure Bibeln brauchen. Ohne wird's schwer. Ihr dürft aufschlagen, Offenbarung Kapitel 17. Da werden wir uns hauptsächlich bewegen heute. Ich werde mich auch nicht lange mit einer großen Einleitung aufhalten. Wir gehen direkt rein in das Thema. Ich habe das vergangene Mal über die sieben letzten Plagen gepredigt und ich habe angekündigt, es wird eine Fortsetzung geben, weil die siebte Plage mit etwas endet, das nicht unbeantwortet bleiben kann. In der siebten Plage ist die Rede von einer großen Stadt, die in drei Teile zerfällt und damit zerstört wird. Und dann kommt in Kapitel 17 ein Engel, der sagt, ich werde dir das Geheimnis dieses Babylon erklären. Und dann folgen drei Kapitel über ein Thema. Drei Kapitel von 22 in der Offenbarung, das hat schon Gewicht. Es gibt kein anderes Thema, das so umfassend behandelt werden würde, wie dieses Thema Babylon. Wir werden uns heute nur eines davon ansehen, das Kapitel 17, das möge uns genügen. Kapitel 18 und 19 sind dann nicht mehr schwer. Da geht es um den Untergang Babylons und der Jubel darüber. Und das versteht man dann leicht, wenn man verstanden hat, womit wir es denn hier zu tun haben. Zunächst mal kurz und knapp zum Hintergrund. Wenn man Babylon hört im letzten Buch der Bibel, dann ist das etwas, das schon verschiedene Glocken zum Klingen bringen muss, wenn man die Bibel vorher fleißig studiert hat. Das erste Mal begegnet uns ein ähnlicher Begriff, nämlich Babel in 1. Mose Kapitel 11. Heute Morgen haben wir das gerade im Bibelgespräch gehabt. Es geht um den Turmbau zu Babel. Da ist schon etwas passiert. Da haben wir es das erste Mal mit Menschen zu tun, die sich vereinigen, gemeinsam etwas zu bauen, um damit ihre Rebellion gegen Gott zum Ausdruck zu bringen. Sie glaubten Gott nicht, als er versprach, es werde keine Sintflut mehr kommen. Um auf Nummer sicher zu gehen, bauen sie einen Turm, der höher sein soll, als die Flut gestiegen ist, um sicher zu sein, wenn Gott dann doch noch einmal gegen sie vorgehen würde, sie würden das überleben. Der Ort, von dem wir hier sprechen, befindet sich etwa 90 Kilometer südlich von dem heutigen Bagdad im heutigen Irak. Es gibt noch einzelne wenige Ruinen, es gibt auch etwas, das man als vielleicht das Fundament des Turmes zu Babel bezeichnen könnte. Und es gab sogar einen Herrscher im modernen Irak, der sich zur Aufgabe gemacht hat, dort noch einmal einen Palast zu bauen, um seine Absicht, das Neupersische Reich aufzubauen, zu verwirklichen. Wo wäre das besser geeignet als dort, wo früher der Turm zu Babel stand? Ich rede von Saddam Hussein, der sich das vorgenommen hatte, Ende der 80er Jahre. Er ist aber über erste Anfänge nicht hinausgekommen. Es liegt nach wie vor in Trümmern. Schon der Name ist Programm. Babel, Bab-El, wird übersetzt von der alten babylonischen Sprache in, wenn ich es heute im Deutschen ausdrücken möchte, als das Tor zu den Göttern. Man hatte vor, einen Turm zu bauen, der so hoch geht, dass man sie einen Namen macht wie den Namen von Göttern. um sich nicht mehr zu zerstreuen über die Erde, sondern immer zusammenzuhalten in der Rebellion gegen Gott. In der weiteren Geschichte Babylons im Alten Testament hören wir von einem Großreich, das sogar bis nach Palästina reicht. Das Volk Gottes wird von diesem Babylon in die Gefangenschaft geführt und später aus dieser Gefangenschaft von Gott wieder zurückgerufen. Das wird uns in der Offenbarung auch noch einmal begegnen. Und wir sehen in dieser Geschichte Babylons, wenn es verbunden, verwoben ist mit diesem Volk Gottes, wenn die Juden in Babylon sind, es ist ein ständiger Kampf. Im Leben von Nebukadnezar wird das sehr deutlich. Ein König, der mit dem lebendigen Gott sehr nahe kommt, der sich am Ende seines Lebens sogar zu diesem Gott bekehrt, aber vorher immer wieder mit diesem Glauben ringt. Einmal für ihn eintritt und dann doch wieder von ihm abfällt und ein Standbild beispielsweise errichten lässt. Babylon, so können wir sagen, noch bevor wir zur Offenbarung kommen, Babylon ist ein Synonym für einen Kampf mit Gott, für Widerstand, für Rebellion, für Unentschiedenheit, für einen Fuß drin in der Tür, der Glaube ist doch irgendwie gut, und dann doch einen Fuß gewichtig draußen, ich kämpfe gegen das, was Gott mit mir vorhat. All das, dafür steht Babylon. Babylon steht auch für die zerstörerische Macht, die den Tempel Gottes in Jerusalem vernichtet hat, das Heiligtum vernichtete, das Volk Gottes in Gefangenschaft führte und viele von ihnen auch tötete. All das ist auch Teil dessen, was uns in der Offenbarung wieder begegnet. Im Neuen Testament kommt Babylon fast gar nicht vor. Es wird erwähnt, wenn es um die Gefangenschaft Israels bzw. Judas geht, und sonst nur an einer anderen Stelle. Petrus, der am Ende seines ersten Briefes, Kapitel 5, Vers 13, aus Babylon grüßt. Und es sind sich praktisch alle Ausleger einig, dass er hier aus Rom schreibt und dass er Rom als Babylon bezeichnet. Weil Rom, das moderne Babylon der damaligen Zeit, genauso in Abgötterei und in Feindschaft gegen Gott befangen war wie das antike Babylon. Es ist also ein Code für Babylon. Halten wir fest, wenn wir jetzt zur Offenbarung kommen, noch bevor wir einen Vers gelesen haben, bringen wir eine gewisse Last mit oder eine gewisse Kenntnis über Babylon. Es geht um eine politisch starke Weltmacht. Es geht um Stolz und Reichtum. Es geht um Widerstand gegen Gott und tief verwurzelte Abgötterei. Es geht um eine Mischung aus politischer Macht und religiösen Zielen. Das alles nehmen wir mit aus dem Alten Testament, wenn wir jetzt zum letzten Buch des Neuen Testaments kommen. Ja, dann habe ich eigentlich auch schon gar nicht mehr viel zu sagen. Wenn wir das wissen, ist es gar nicht mehr schwer. Was mein Schwerpunkt heute sein wird, ist mehr, das Ganze auch historisch zu verankern und in unsere Gegenwart heute zu verwurzeln, dass wir verstehen, was ist das denn heute? Beachten wir, 3 Kapitel von 22. Das scheint eine wichtige Botschaft zu sein. Und ich habe den Eindruck, dass es in unseren Gemeinden häufig nicht gut genug verstanden wird für die Relevanz, die es in unserer Zeit heute besitzt. Ihr dürft eure Bibeln jetzt zur Hand nehmen. Wir beginnen mit den ersten beiden Versen. Wir sind direkt im Anschluss an die 7 letzten Plagen. Die sind jetzt gefallen. Beziehungsweise es wurde dargestellt, was passiert, wenn sie eines Tages fallen. Und dies leitet über zu der Frage, was ist Babylon? Es kam einer von den 7 Engeln, die 7 Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Wir müssen das Kapitel gar nicht durchgehen, die ersten beiden Verse genügen, um zu wissen, das, was jetzt hier kommt, das ist nichts Schönes. Und die nächsten Verse, die kommen, die werden auch genauso wenig rühmlich sein. Wir haben es mit Prostitution zu tun, wir haben es mit Rausch, mit Drogen zu tun und wir haben es mit offenem Widerstand gegen Gott zu tun. Das ist das, was wir immer haben, wenn wir in der biblischen Symbolik vom Alten Testament her es mit Hurerei oder Wein zu tun haben. Es ist immer negativ. Es gibt keinen positiven Zusammenhang, wenn diese Symbole auftreten. Was wir jetzt aber hier noch hören, ist, dass diese große Hure an vielen Wassern sitzt. Wir hören von Königen der Erde, mit denen sie Hurerei getrieben hat. Wir hören von denen, die auf der Erde wohnen, die sich auf sie einlassen oder die es ihr gleich tun. Womit haben wir es hier zu tun? In der biblischen Symbolik, wer schon mal das Alte Testament gelesen hat, an vielen Stellen kommt das vor, immer wieder. In der biblischen Symbolik ist Hurerei mit Abgötterei gleichzusetzen. Israel ist eigentlich die Frau Gottes und begeht Ehebruch und sogar Hurerei, indem sie sich auf viele andere Götter einlässt. Das Volk Gottes Israel lässt sich auf andere Götter ein, wie den Baal oder die Aschera. Und Gott, die Propheten Gottes, bezeichnen das als Hurerei. Es ist also ein Code für Abgötterei, falsche Theologie, weg von dem biblischen Gott. Das nächste, was wir hier hören, an vielen Wassern, ist ein Symbol, das auch nicht schwer zu erklären ist. Wir müssen nicht mal dieses Kapitel verlassen, das wir hier vor uns haben. In Vers 15 des gleichen Kapitels hören wir, dass viele Wasser, viele Völker, Sprachen, Nationen sind. Das ist also ganz leicht in der Auslegung. Wir haben es mit Abgötterei unter vielen Völkern zu tun. Das nächste, was wir hören, sind die Könige. Da brauchen wir eigentlich gar nicht weiter auslegen. Könige sind Könige. Das ist kein Symbol für etwas anderes. Es geht um Machthaber. Abgötterei unter vielen Völkern bis in die höchsten Regierungskreise hinein. Das wird uns damit gesagt. Selbst die Machthaber sind daran beteiligt. Es geht also bei Babylon auch um etwas, um ein Konstrukt, ein Gebilde, das politisch sehr einflussreich ist. Hurerei treibt mit den obersten Machthabern und deren Völkern. Die auf Erden wohnen, ist in der Bibel ein Code, der wieder nicht schwer zu entschlüsseln ist. Wie insgesamt, die Offenbarung ist nicht schwer. Man muss sie nur gründlich studieren und die Symbole, die verwendet werden, innerhalb der Offenbarung mit anderen Stellen vergleichen und dann vor allem ins Alte Testament und dort primär zum Buch Daniel. Und dann hat man es eigentlich sehr leicht in der Auslegung. Macht man das hier, so wird deutlich, es gibt zwei Parteien in der Offenbarung. Die eine wohnt auf Erden und die andere sind die, die im Himmel sind. Die, die im Himmel sind, wirken aber noch auf der Erde. Sie leben noch auf der Erde. Und so wird deutlich, es sind zwei Arten von Menschen, die es hier auf dieser Erde gibt, die noch hier leben. Es sind letztlich wir als Menschen auf dieser Erde. Die einen, die sich für die Erde und Irdisches entschieden haben, die ihr Herz hier haben, und die anderen, die ihr Herz im Himmel haben. Ein himmlisches Bürgerrecht, die bekehrt sind und sich für Gott und seine Herrschaft und nicht für die irdische Herrschaft entschieden haben. Es geht also um die, die nicht bekehrt sind, die nicht auf Gottes Seite stehen, die von dem Wein Babylons und der Hurerei Babylons ergriffen werden. Das bedeutet nicht, dass die ganze Welt in diese Korruption hineingezogen wird. Die, die im Himmel wohnen, aber noch auf dieser Erde sind, als Pilger vorübergehend, die sind nach wie vor hier, aber Gott im Himmel treu in ihren Herzen. Was bedeutet Wein? Im Neuen Testament ist Wein eigentlich fest reserviert. Wein ist das Symbol für den Bund, den Jesus Christus mit uns geschlossen hat. Einmal im Quartal gedenken wir an diesen Bund, indem wir das Abendmahl zu uns nehmen und wir lesen die Einsetzungsworte dazu und hören, dies ist das Blut meines Bundes. Jetzt kommt hier der Wein der Hurerei vor und es wird deutlich, hier wird ein Bund geschlossen. Es geht um etwas zutiefst Religiöses. Es geht um ein Antichristentum, ein Antibund. Eine andere Art von Evangelium. Das werden wir noch einmal sehen, wenn wir dann den Namen Babylons betrachten. Da ist dann plötzlich die Rede von einem Geheimnis. Und dann sagt uns der Engel doch, wie diese Frau, wie diese Hure, wie dieses Babylon heißt. Geheimnis ist im Neuen Testament eigentlich auch ein Begriff, der reserviert ist. Im Neuen Testament wird Geheimnis reserviert für das Evangelium, für den Heilsplan Gottes. Römer 16 zum Beispiel, der letzten Verse, wenn ihr die lest, sagt Paulus ganz klar, das Geheimnis, das von ewigen Zeiten verborgen war, jetzt ist uns offenbart durch Jesus Christus. Babylon verkündigt ein neues Geheimnis, ein neues Evangelium und bringt einen neuen Bund mit einer neuen Art von Wein, Abgötterei. Wir haben es hier also mit etwas sehr, sehr Starkem, enorm Gefährlichem zu tun. Wir können es durchaus als etwas Antichristliches bezeichnen. Diese ersten beiden Verse können uns also zu Recht ein wenig Angst machen. bedenkt man die alttestamentliche Vorgeschichte, bedenkt man die Begriffe, die hier verwendet werden, es wird gefährlich. Kommen wir zu Vers 3. Jetzt wird es spannend, würde ich sagen. Vers 3. Hier kommt ein Begriff vor, den wir nur an einer anderen Stelle haben und der uns hilft zu entschlüsseln, worum es eigentlich geht bei dieser Frau. In Vers 3 lese ich, er brachte mich im Geist in die Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war vor lästerlicher Namen und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Hier hören wir von dem Engel erklärt etwas über die Umstände der Entstehung Babylons. Wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben uns bisher eine Frage noch nicht gestellt, nämlich, was wissen wir denn bisher über Babylon aus der Offenbarung? Bisher kommt Babylon nur einmal vor und es wird eher beiläufig erwähnt. In Offenbarung 14, Vers 8, in der zweiten Engelsbotschaft wird nur festgestellt, Babylon ist gefallen. Sie hat mit dem Wein ihrer Hurerei alle Völker getränkt. Es wird nur festgestellt. Es wird uns nichts erklärt dazu. Aber in der zweiten Engelsbotschaft kommt es schon einmal vor, in dieser Zeit. Wir sind damit in der Zeit kurz nach 1844. Das Gericht im Himmel hat begonnen. Die Endzeitbotschaft wird verkündigt. Babylon ist gefallen. Vorher kein Babylon, hinterher abgetaucht. Jetzt in Kapitel 17 kommt es wieder vor und wir hören, Babylon sitzt in der Wüste. Was war vorher? Wenn wir in der zweiten Engelsbotschaft hören, dass Babylon abgefallen ist, dann lässt das den Schluss zu, dass davor schon irgendwie was gewesen ist. Aber jetzt ist ein veränderter Zustand eingetreten. Bevor wir an die andere Stelle gehen, an der die Wüste schon einmal vorkam, lesen wir aus diesem Kapitel gerade noch 2 andere Verse. Ich greife ein wenig vor. 2 andere Verse, die uns zeigen, wie es Johannes geht, als er diese Frau sieht und realisiert, was da gerade los ist. Ich nehme Verse 6 und Vers 7. Immer noch Offenbarung 17, Verse 6 und Vers 7. Ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Diese religiöse Macht verfolgt offensichtlich. Das nehmen wir jetzt einfach nur zur Kenntnis. Muss ich nicht näher drauf eingehen. Mir geht es um das, was jetzt kommt. Ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und 7 Häupter und 10 Hörner hat. Wir sind in Kapitel 17 der Offenbarung. Für Johannes sind schreckliche Visionen nichts Neues. Er hat schon 16 andere Kapitel hinter sich, in denen die grausamsten Dinge dargestellt wurden. Lange Zeiten der Verfolgung. Ein feuriger Drache, der das auf das Volk Gottes abgesehen hat. In Kapitel 12 wollte er sogar den Messias, das Kind Gottes, den Sohn Gottes töten. Andere Kapitel, in denen wir sehen, dass die Welt am Rande des Abgrunds des Untergangs steht. Er hat wirklich viel gesehen. Aber nirgends in der Offenbarung wundert er sich. Wir hören nirgends, dass Johannes erschrocken ist. Nirgends, dass er überrascht ist von dem, was ihm gezeigt wird. Nur hier. Und diese Verwunderung scheint so außergewöhnlich zu sein und wohl auch wichtig zu sein, dass der Engel das direkt aufgreift und ihn anspricht und sagt, Johannes, warum wunderst du dich? Also was ist bitte schön los mit dieser Frau, dass wir hier die einzige Stelle haben, wo Johannes so außer sich ist? Es scheint, als hätte er mit dieser Frau schon eine gewisse Geschichte verbunden und ist jetzt entsetzt zu sehen, was da passiert ist. An der Stelle gehen wir nochmal zurück zu dem Wort Wüste. Es kommt in der Offenbarung nur an einer anderen Stelle vor, hier in Kapitel 17 und vorher in Kapitel 12. Und nicht nur das. Wir haben von der Frau gehört, sie sitzt in der Wüste und zugleich an vielen Wassern. Ist eine merkwürdige Konstruktion, findet ihr nicht? Wo viel Wasser ist, ist in der Regel auch viel Leben und Grün. Wir haben viele Wasser auf der einen Seite und die Wüste auf der anderen Seite. Und darüber hinaus haben wir von dem Tier gehört, auf dem die Frau sitzt. Es gibt nur eine andere Stelle in der Offenbarung und damit auch in der ganzen Bibel, wo wir diese Kombination vorfinden. Eine Frau, ein Tier, Wasser und Wüste. Und das ist in Kapitel 12. Und ich glaube, diese Verwunderung des Johannes resultiert daraus, dass er einen Teil der Geschichte der Frau schon kennengelernt hat in Kapitel 12. Und nun, nachdem er einiges anderes gesehen hat über die Endzeit, wird der Blick wieder zurückgeführt an den Ort, wo er sie zuletzt gesehen hat, in die Wüste. Und er stellt fest, da sind gravierende Dinge geschehen, die er so nie erwartet hätte. Ich lese hier einige Verse aus Kapitel 12. Wir machen also einen kleinen Exkurs, um uns zu vergegenwärtigen, was mit dieser Frau zuletzt gewesen ist. Ich beginne in Vers 13, Offenbarung 12, Vers 13. Als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Hier baue ich jetzt auf ein gewisses Vorwissen auf. Die Predigt heute ist gewissermaßen eine Predigt für Fortgeschrittene. Die dreieinhalb Zeiten, die kennen wir ja schon aus dem Buch Daniel. 7, Vers 25 zum Beispiel. In Kapitel 12, Vers 7 haben wir es nochmal. Und hier in Kapitel 12 und in Offenbarung 13 kommt es wieder vor. Keine andere prophetische Zeitspanne wird so oft in der Bibel erwähnt. Gleich siebenmal, ausgerechnet siebenmal. Also wirklich eine wichtige Zeitspanne. Jedes Mal geht es um Verfolgung und jedes Mal geht es um übernatürlichen göttlichen Schutz. Gott passt auf sein Volk. Diese Frau ist das Volk Gottes, das von ihm geschützt wird. Und der Drache, so erfahren wir in diesem Kapitel in Vers 9, das ist Satan, der sie verfolgt. Die Frau ist also in die Wüste geflohen. Vers 15, die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie einen Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Das war also nicht nur eine kleine Pfütze, die da ankommt. Er will sie hier ersäufen. Das bedeutet, wir haben auf einmal viel Wasser. Zwei Teile dieses Puzzles haben wir also zusammen. Wir haben die Wüste, wir haben viel Wasser. Eigentlich drei Teile. Die Frau ist ja auch noch da. Vers 16, die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und das Zeugnis Jesu haben. Und er trat an den Strand des Meeres. Und 13, Vers 1, ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Jetzt haben wir diese Kombination wieder beisammen. Das Tier von Offenbarung 13, Vers 1 ist das, was wir in Offenbarung 17 vorfinden. Höchstwahrscheinlich ist es die gleiche Frau, dazu Wasser und dazu die Wüste. Eine kurze Erklärung, auch für die, die sich vielleicht schon besser auskennen in Offenbarung, dass wir da einfach auch klar sind, um was es geht. Wenn viele Wasser viele Völker bedeuten, dann bedeutet die Wüste natürlich die Abwesenheit vieler Völker. Die Wüste ist per Definition ein wasserarmes Gebiet oder ein wasserleeres Gebiet. Die Frau, das Volk Gottes, ist also in ein Gebiet geflohen, wo es nur wenige Menschen gibt. Satan schickt Völkerscharen hinterher mit diesem Wasserstrom, um diese Frau doch noch zu erreichen. Nur hier in Kapitel 12 und dann in Kapitel 17 kommt diese Kombination vor. Was ist passiert mit dieser Frau? Gehen wir davon aus, dass es die gleiche ist. Dann haben wir eine Erklärung, warum Johannes sich derart verwundert. Dann müssen wir aber verstehen, was in der Zwischenzeit passiert ist. In Kapitel 12 wird eine Zeitangabe gemacht. Wir können genau sagen, wo wir uns befinden. Es ist die Rede von 3,5 Zeiten, in denen diese Frau von Gott besonders geschützt wurde. Nach diesen 3,5 Zeiten der Verfolgung hören wir, Vers 17, dass der Drache zornig ist über die Frau, aber, und das ist merkwürdig an diesem Vers, er bekämpft sie nicht mehr. Ist euch das aufgefallen? Der Drache ist zornig über die Frau, aber er führt keinen Krieg mehr gegen sie. Der Krieg richtet sich einzig und allein gegen wenige übrige von ihrem Geschlecht, die sich immer noch wagen, die Gebote Gottes zu halten. Die Frau ist nicht mehr das Objekt seiner Angriffe. Da diese Frau nicht in den Himmel entrückt wurde, da sie auch nicht tot ist, sonst gäbe es uns nicht. Wir reden bei der Frau von dem Volk Gottes, von denen, die Gott und seinem Wort gegenüber treu sind. Muss offenbar diese Frau und damit der Großteil des Volkes Gottes in dieser Zeit irgendwie vom Glauben abgefallen sein. Sonst würde Satan weiterhin gegen sie kämpfen. Was ist da passiert? Beachten wir, ich habe es vorhin erwähnt, dass in Offenbarung 14, Vers 8, also genau in dieser Zeit, von der wir gerade reden, in der wir gerade stehen, das erste Mal von Babylon die Rede ist. Die dreieinhalb Zeiten enden 1798, als die mittelalterliche Verfolgung durch die katholische Kirche zu Ende geht. Der Papst wird gefangen genommen, er kommt ins Gefängnis, er stirbt sogar 1799 im Gefängnis. Für ein Jahr gab es gar keinen Papst. Und man ging damals davon aus, nicht nur die katholische Kirche, das Christentum insgesamt sei gestorben. Der Überzeugung waren die Zeitzeugen damals. Es war gerade die Hochzeit der Aufklärung und damit auch der Rebellion gegen den althergebrachten Glauben. In dieser Zeit oder kurz danach hören wir nun in der zweiten Engelsbotschaft, Babylon sei gefallen, die große Stadt. Hier kommt also Babylon plötzlich das erste Mal vor. Das heißt, von dieser Zeit, Ende der Verfolgung, wo Gott sie noch besonders schützt, bis zu der Zeit, wo sie gefallen ist, wir sind jetzt in den Jahren 1844 und folgende, in dieser kurzen Zeit, ein halbes Jahrhundert, muss es dazu gekommen sein, dass der große Teil des Volkes Gottes, und nach unserem Verständnis ist das der Protestantismus gewesen, irgendwie abgefallen ist von dem Wort Gottes, um das Urteil, du bist zu Babylon geworden, du bist gefallen, sich zuzuziehen. Was ist los gewesen in diesem halben Jahrhundert? Das erste Tier von Offenbarung 13 ist auf der Bühne der Weltgeschichte erschienen. In Offenbarung 17 haben wir gehört, die Frau reitet auf diesem Tier. Lasst uns für den Moment noch einmal dorthin zurückgehen, Offenbarung 17, die Verse 3 bis 5 lesen, damit uns deutlich wird, wie eng diese beiden inzwischen miteinander verbunden sind. Und dann fragen wir uns, wie konnte es zu dieser Verbindung kommen? Offenbarung 17, Verse 3 bis 5. Er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen, hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Huren und aller Gräuel auf Erden. Es kam hier also zu einer engen Verbindung zwischen den beiden, sodass die Frau auf dem Tier sitzt. Wie ist das? Wenn jemand auf etwas drauf sitzt, dann ist der, der oben sitzt, der, der den Ton angibt, oder nicht? Ein Reiter, der auf dem Pferd sitzt, sagt dem Pferd, wo es lang geht. So sollte es zumindest sein. Wir befinden uns hier in Kapitel 17 offenbar in einer Zeit, in der die Frau, und wir reden jetzt hier von dem, was Volk Gottes war, aber das biblische Fundament verlassen hat, der ehemalige Protestantismus, der sich hier offenbar mit diesem Tier derart eingelassen hat, in einer Zeit, in der das Tier schwach war, sodass man sogar den Ton angeben kann. Was war da los in diesem halben Jahrhundert, in dem solche dramatischen Veränderungen vor sich gehen? Schauen wir kurz rein in die Geschichte. 1798 war ein Meilenstein. Nicht nur, weil die Französische Revolution kurz vorm Ende stand und damit große gesellschaftliche Veränderungen in Europa bis hin in die Kolonien wirksam wurden. Wir sehen auch in der religiösen Welt um 1800 große Veränderungen. Und das geht einmal mehr von Deutschland aus. Von Deutschland aus kam der Protestantismus in die Welt, Martin Luther und seine Mitstreiter. Von Deutschland aus kommt auch die große protestantistische Wende in die ganze Welt. Es geht aus von einer Gegend, in der der Glaube sehr stark war. Die Hochburg des Pietismus, eine Universität, Halle, in Ostdeutschland in den 1790er Jahren. Wir haben dort einen protestantischen Dozenten, der sich sehr intensiv mit aufklärerischen Gedanken auseinandersetzte und auch mit den Angriffen des Katholizismus gegen den Protestantismus. Die Katholiken haben sich auf die Protestanten in der Art eingeschossen, dass sie sagten, ihr sagt, die Bibel sei das Fundament des Glaubens, aber schaut euch doch die Bibel an, wie viele Widersprüche, wie vieles daran nicht richtig ist, wie menschlich doch dieses Werk ist. Und dieser Professor, ich rede von Johann Salomo Semler, hat sich in dieser Zeit mit dem Werk eines französischen Theologen, eines katholischen Theologen, immer intensiver beschäftigt. Dieses Werk war eigentlich sogar von den Jesuiten verboten worden, weil es so bibelkritisch war. Er hat noch ein Exemplar bekommen, studiert es intensiv und übernimmt die Gedanken, die darin sind. Und bringt sie hinein in den deutschen, eigentlich pietistischen Protestantismus. In den 1790er Jahren beginnt er ein Werk zu entwickeln, seine Kritik am Kanon. Und das geht wie ein Lauffeuer in die protestantische Welt. Zunächst in Deutschland, dann in die Kolonien, bis hin in die USA. Mitte des 19. Jahrhunderts sind sogar die großen protestantischen Hochschulen, die heutigen Eliteschulen des Protestantismus in den USA, von diesen kritischen Gedanken ebenfalls durchdrungen. Diese Wende wird von der protestantischen Geschichte als so wichtig, ein solcher wichtiger Meilenstein bewertet, dass man von dem Neuprotestantismus spricht, den es seit 1800 gibt. Protestanten selbst bewerten das so. Das ist nicht einfach unsere Meinung, weil wir die Prophetie so auslegen wollen. Ab 1800 sprechen wir vom Neuprotestantismus. Und was hat sich geändert? Von nun an wird die Bibel nicht mehr als das Wort Gottes bezeichnet. Sie enthält vielleicht noch etwas vom Wort Gottes. Man muss, wie Semler damals formulierte, den Kanon im Kanon finden. Das, was noch irgendwie auf Gott zurückgeht, wenn es denn darin noch irgendwie zu finden ist. Sola Scriptura und Tota Scriptura, also allein die Schrift und die gesamte Heilige Schrift, sind mit dieser Zeit, mit diesem Meilenstein der protestantischen Geschichte zurückgelassen worden, ad acta gelegt. Wenn wir heute im großen Kampf von Ellen White oder jetzt vom Schatten zum Licht in diesem Buch lesen über den Protestantismus, haben wir Martin Luther vor Augen. Und wir denken, dass diese Grundlagen, diese Herangehensweise an die Bibel noch die heutige wäre. Das ist aber nicht mehr der Fall. Ein halbes Jahrhundert hat genügt, um den Glauben damit dann radikal zu verändern. Dazu kam etwas anderes. Bisher brauchte man ja eine Erklärung für diese Welt. Woher kommen wir, wohin gehen wir? Etwa ein halbes Jahrhundert später, wir sind im Jahre 1859, gibt es eine Alternative. Charles Darwin veröffentlicht jetzt in diesem Jahr 1859 sein Werk Origin of Species und damit hat der Atheismus, der so am Aufkeimen war, endlich eine Welterklärung. Ein halbes Jahrhundert und die Welt sieht ganz anders aus. Die katholische Kirche ist in dieser Zeit so schwach gewesen wie nie zuvor. Sie ist so schwach gewesen, dass sie in dieser Zeit auch kaum als gefährlich wahrgenommen wurde. Und das gilt bis heute. Sie wird bis heute nicht mehr als gefährlich wahrgenommen, zumindest in den meisten Ländern auf dieser Welt. Und der Protestantismus hat sich ab dem 19. Jahrhundert und dann vor allem im 20. Jahrhundert immer mehr bemüht, Verbindungen mit dem Katholizismus einzugehen, um hier eine große religiöse Allianz zu schmieden. Was beide gemein haben, ist nun, das Wort Gottes als Glaubensfundament zumindest nicht in der Fülle gelten zu lassen. Was beide gemein haben, ist zu sagen, wir halten nicht alle 10 Gebote in der Art, wie sie da drin stehen, für nach wie vor relevant und von Gott gefordert. Offenbarung 12, Vers 17 lässt uns wissen, es gibt nur wenige nach dieser Wende in der religiösen Welt, die immer noch daran festhalten, dass die Bibel Gottes Wort ist und die immer noch daran festhalten, die Gebote Gottes zu halten. Kommen wir zurück zur Offenbarung 17. Wir haben also jetzt eine ehemals reine Frau, die zu einer Hure geworden ist, was bedeutet, sie hat sich mit fremder Theologie eingelassen. Sie hat sich Menschenerdachtes einverleibt, übernommen und verkündigt das weiter bis hin zu den Königen der Erde, zu den Machthabern. Wir haben eben die Verse 3 bis 5 gelesen und haben dort gehört, dass sie die Mutter von vielen Töchtern ist. Wir hörten auch von dem Geheimnis, das geschrieben ist. Er hat schon erklärt, dass es sich bei dem Geheimnis um eine neue Art von Evangelium handelt. Aber um was handelt es sich dabei, dass sie Mutter ist? Es ist kein Geheimnis, dass die protestantische Welt in viele Kirchen zerfallen ist. Schon zur Zeit von Martin Luther. In den nächsten Jahrhunderten ging das weiter. Bis in die heutige Zeit hinein. Es gibt viele Töchterkirchen, die aber an dem gleichen Hermeneutik, an dem gleichen Fundament festhalten. Die also in gleicher Weise auch sagen, Teile der Bibel sind nicht mehr relevant. Einzelne Gebote sind nicht mehr zu halten. Ich las kürzlich sogar in einem Buch, das sich die Frage gestellt hat, müssen wir den Sabbat heute noch halten? Geschrieben von einem protestantischen Theologen. Kleines Büchlein für Protestanten als Handreichung. Wie gehen wir mit Leuten um, die uns sagen, wir sollten den Sabbat heute noch halten? In diesem Büchlein schreibt dieser Theologe, es ist unser christliches Vorrecht, dass wir die Gebote, wie sie im Alten Testament gegeben sind, nicht mehr zu halten haben. Und als Christen, die sich zum Neuen Testament und damit zur reinen Lehre Christi bekennen, ist es unser Vorrecht, den Sabbat nicht mehr zu halten. Er geht sogar so weit zu sagen, es ging auch um die Frage, was ist mit den Reinheitsgeboten? Gesundes oder nicht gesundes Fleisch, Levitikus 11. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Mann vermutlich häufiger mit Adventisten zu tun hat und daher dieses Buch geschrieben hat. Er geht sogar so weit zu sagen, ich bekenne meinen christlichen, neutestamentlichen Glauben, indem ich in ein saftiges Schnitzel beiße. Also ganz offen Schweinefleisch esse, um damit zu bekunden und zu betonen, auch diese Gesundheitsgesetze wie in 3. Mose 11 sind für einen neutestamentlich Gläubigen nicht mehr relevant. Das ist die Haltung, die einem in verschiedensten dieser protestantischen Kirchen immer wieder begegnet. Nicht bei allen. Es gibt überall rühmliche Ausnahmen, darauf werde ich noch zu sprechen kommen am Ende meiner Predigt. Ich spreche hier von der theologischen Ausrichtung. Ich spreche nicht von den einzelnen Gläubigen, dass mich da keiner missversteht. Wer reitet hier wen? Beachten wir, wir reden von der Zeit ab 1800. Was ist der Ort? Die Wüste. Ein menschenleeres Gebiet. Wohin sind denn die Protestanten geflohen vor der Verfolgung, die hier in Europa stattgefunden hat, im Mittelalter der Neuzeit? Wo gab es denn eine neue Welt, die noch praktisch menschenleer war, wo man in Ruhe, in Frieden und in Freiheit seines Glaubens leben konnte? Das sind die Vereinigten Staaten gewesen, beziehungsweise der komplette Kontinent Amerika, aus dem sich dann als führende Leitmacht die Vereinigten Staaten herauskristallisierten. Die ersten Siedler dort drüben oder die große Masse der Siedler waren religiös Flüchtende, die aus Glaubensgründen dort rübergegangen sind. Und was passiert dann Ende des 19. Jahrhunderts, was immer mehr kommt? In Offenbarung 12 hörten wir von diesem Wasserstrom, der der Frau hinterhergeworfen wird. Satan schickt Menschenmassen hinterher, um sie doch noch irgendwie zu erreichen. Sie soll nicht in Frieden dort leben können. Zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts in den USA ist geprägt durch große Migrationswellen. Wir haben Einwanderungsströme aus Europa, vor allem aus Italien, Spanien, Portugal und Irland. Und welchen Glauben hat man dort? Strengstens katholisch. Die mittelalterliche Inquisition hat sich bis in Neuzeit gehalten in manchen Ländern, zuletzt bis nach Portugal noch. Von dort kommen die Leute jetzt dorthin. Und der Glaubenskampf entbrennt in den Vereinigten Staaten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. erneut. Man ging damals noch so weit, heute undenkbar. Man ging damals noch so weit, als protestantischer Vater, protestantische Mutter, den Kindern zu verbieten, überhaupt die Bekanntschaft mit Katholiken zu machen. Es könnte zu einer Ehe kommen. So sehr hat man sich noch ferngehalten, so sehr hat man noch gesagt, dieses erste Tier ist Offenbarung 13, die Charakteristika, von denen wir dort hören, diese Verfolgung, die dargestellt wird, diese gotteslästerlichen Attribute, das ist der Katholizismus und seine Theologie. Halte dich fern davon. Heute kennt man das so nicht mehr. Heute ist die katholische Kirche die stärkste Einzelkirche in den Vereinigten Staaten. Stärker als alle anderen, die es drüben gibt. Das hätte man sich früher oder noch vor 100 Jahren so nicht vorstellen können. Wir sprechen also von den Vereinigten Staaten, in der die Kirche in dieser Zeit, Anfang des 19. Jahrhunderts, schwach ist, die katholische Kirche, weshalb es möglich ist, dass der neue Protestantismus, den wir hier haben, tatsächlich als Leitmacht auftritt, der katholischen Kirche die Hand reicht und sich mit ihr verbündet, ohne in irgendeiner Weise Angst haben zu müssen vor ihr. Sie ist also die Macht, die hier reitet und den Ton angibt. Was dann im 20. und 21. Jahrhundert dazukommt, das ist das immer enger werden dieses Bündnisses durch die ökumenische Bewegung. Ich denke, dazu muss ich nicht viel sagen. Das ist in religiösen Nachrichten, welcher Art auch immer, ständig zu lesen. Das wird immer intensiver. Speziell seit 1965, da ist das Zweite Vatikanische Konzil zu Ende gegangen und da haben wir eine ganz offene, eine ganz deutliche Öffnung der katholischen Kirche hin zu allen anderen Kirchen. Man bemüht sich jetzt missionarisch speziell um die anderen, die protestantischen Kirchen. Seit also nunmehr fast 60 Jahren und seither ist sehr, sehr viel geschehen, um dieses Bündnis immer enger zu schmieden. Kommen wir zurück zum Text, Vers 7. Der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt und die sieben Köpfe und die 10 Hörner hat. Das Tier kennen wir doch schon. Das Tier kam doch schon vor. Die ersten beiden Verse, da wurde uns das schon einmal gesagt. Als hätten wir es hier mit mehr Tieren zu tun, lässt uns der Engel wissen, ich meine das Tier mit. Und jetzt pickt er sich zwei Eigenschaften heraus. Die 7 Köpfe und die 10 Hörner. Interessant auch, dass er es jetzt so darstellt, das Tier trägt die Frau. Der Engel hätte auch sagen können, die Frau reitet das Tier. Merkt ihr den Unterschied? Die Frau hat offenbar ihre Kraft eigentlich auf Basis dessen, was das Tier darstellt. Das Tier wird als kräftig und stark dargestellt. Welche Chance hätte diese Frau gegen dieses gefährliche Tier, auf dem sie sitzt? Überhaupt keines, wenn das Tier nur wollte. Aber das Tier hält still, bis zum Ende des Kapitels. Am Ende dieses Kapitels hören wir, das Tier hält nicht mehr still. Das Tier wird diese Frau noch töten, einige Verse weiter. Aber für den Moment hält dieses Tier ruhig und lässt diese Frau gewähren. Die sich schon ein bisschen besser auskennen in der Offenbarung, erinnert euch das an eine andere Stelle, wo wir genau von sowas hören? Da haben wir eine Leitmacht, mächtig, stark, gefährlich, hält sich bewusst im Hintergrund, um eine andere Macht in Ruhe wirken zu lassen, zu den eigenen Gunsten, Kapitel 13. Genau dort, wo wir dieses Tier schon einmal haben. Es hält sich ab Vers 11 im Hintergrund, damit das andere Tier in Ruhe wirken kann, aber immer zugunsten des Ersten. Mit anderen Worten, dieses Tier, und da reden wir von dem Katholizismus, lässt den abgefallenen, den Neuprotestantismus in Ruhe wirken, solange sie die gleiche Agenda haben. Solange klar ist, dass sie in eine Richtung gehen. Bis zum Ende des Kapitels wird sich das noch ändern. Warum werden hier gerade die 7 Köpfe und die 10 Hörner herausgegriffen? Um was geht es da? Man hätte auch über anderes reden können. In der Offenbarung hören wir oft von 7. Von daher ist es nicht schwer, das jetzt hier zu erklären. Wir haben die 7 Sendschreiben an die 7 Gemeinden. Wir haben 7 Siegel. Wir haben die 7 Posaunen. Kapitel 10 hören wir noch von den 7 Donnern, ohne dass deren Inhalt dargestellt werden würde. Kapitel 16, die Vorgeschichte zu diesem hier, hören wir von 7 Plagen. Und immer geht es bei diesen 7er Zyklen um einen Ablauf von Ereignissen bis zum Ende der Weltgeschichte, bis zur Wiederkunft Jesu. Also ohne jetzt genauer zu wissen, was genau sollen diese 10 Köpfe darstellen, manche gehen davon aus, es sind 7 Päpste oder es sind 7 amerikanische Präsidenten oder 7 irgendwas. Ich glaube nicht, dass man das so konkret fassen muss. Ich glaube, dass es bedeutet, dass diese Macht, von der wir hier reden, die ganz früh aufkam, von Anfang an, seit die Christenheit existierte, so wird es uns in Kapitel 13 beschrieben, dass diese Macht, genauso wie bei den 7 Gemeinden, wie bei den 7 Siegeln, alle 7 Phasen der neutestamentlichen Weltgeschichte durchläuft. Sie ist die ganze Zeit da, sie ist immer präsent. Vielleicht mal in unterschiedlicher Gestalt, aber sie ist immer da, bis zum Ende der Zeit. Und sie hat 10 Hörner, das hebt der Engel auch hervor. Das bedeutet, sie hat immer politische Macht. Es gibt keine Zeit, in der die päpstliche Kirche nicht politisch mächtig gewesen wäre. Aber es gibt durchaus eine Zeit, in der sie schwach war. Und das muss offenbar die Zeit sein, in der wir uns jetzt gerade befinden, bei dem, was uns der Engel hier darstellt. Lesen wir gerade Vers 8, da wird das deutlich. Übrigens, die 10 Hörner, dass das 10 Könige sind, wird uns im gleichen Kapitel hier in Vers 12 gesagt. Nehmen wir das zur Kenntnis. Vers 8. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben. Und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen. Denn es war, dass es war und nicht ist und da sein wird. Zweimal in einem Vers gesagt, unheimlich wichtig offenbar, wenn wir dieses Tier identifizieren wollen, müssen wir aufpassen in der Weltgeschichte. Es ist zwar immer da gewesen, 7 Köpfe, alle Zeitalter hindurch, aber es gibt eine Zeit, wo es abtaucht und dann aus dem Abgrund wieder hervorkommt. Und alle werden sich wundern. Wer die Kapitel vorher gelesen hat, bei dem müssen wieder die Glocken klingeln. War, ist nicht, kommt, alle werden sich wundern. Genau das hören wir doch auch in Kapitel 13 von genau diesem Tier. Kapitel 13, Vers 3 heißt es, ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode geschlachtet. Aber seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. So ein Hinterherschauen voller Verwunderung, dieses Tier geht seinen Weg. Ich kann nur noch hinterherschauen und mich wundern, dass es trotz der tödlichen Wunde immer noch fortschreitet. Es lebt, es geht dem Ziel entgegen. Wir haben es auch nirgends anders in der Offenbarung. Das kommt so nur hier, Kapitel 13, Vers 3 und Offenbarung 17, Vers 8 vor. Wir haben es mit dem gleichen Phänomen zu tun. Nun, es gibt manche Ausleger, die sagen, Offenbarung 13, Vers 3 ist doch ganz am Anfang der Ereignisse. Wir hören erst später von der Verfolgung und von der Lästerung und allem. Das muss irgendwie ganz am Anfang was gewesen sein, wo es in der Christenheit mal Probleme gab. Beachtet, Offenbarung 13 bis zu diesem Vers, Vers 3, wird Johannes dargestellt, was er sieht. Es wird nicht dargestellt, was das Tier tut. Das beginnt erst mit Vers 4. In den ersten Versen ist nur das Setting. In den ersten Versen wird nur gesagt, das und das alles gibt es auf der Bühne des Geschehens. Und dazu gehört eben auch eine tödliche Wunde. Wir haben es nicht mit der chronologischen Reihenfolge zu tun. Die wird uns hier in Kapitel 17 eröffnet. Da war schon so viel. Jetzt ist er gerade nicht mehr. Kommt dann aber wieder. Jetzt haben wir schon von Kapitel 12 her ableiten können, wir müssen uns in der Zeit befinden, in der das Papsttum wirklich schwach war. Der Papst gefangen genommen, sogar im Gefängnis gestorben, die katholische Kirche, die er erstmal braucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Als ob das nicht schon genügend wäre, werden wir gleich in den nächsten Versen in Kapitel 17 noch sehen, dass uns sogar eine konkrete Zeitangabe gemacht wird. Aber ein Hinweis noch, dieses Tier kommt aus dem Abgrund hervor. Auch das ist nicht willkürlich gewählt. Wir haben den Begriff schon wieder woanders in der Offenbarung, als wirklich nicht schwer. Man muss die Kapitel nur mal gelesen haben. Offenbarung 20, Verse 1 bis 3. Da wird jemand anderes im Abgrund gebunden, um dann wieder hervorzukommen für eine kurze Zeit. Satan wird für kurze Zeit, also für 1000 Jahre im Abgrund gebunden, um dann für kurze Zeit noch einmal hervorzukommen und zu verführen. Und was bedeutet diese Bindung im Abgrund? Dort wird es uns erklärt, er kann niemanden mehr verführen. Das heißt, es gibt eine Zeit, die Zeit der tödlichen Wunde, nach 1798, in der dieses Tier, und wir sprechen hier von der Weltmacht des Katholizismus, nicht mehr verführen kann, weil es zu schwach ist. Es wird sich im Hintergrund halten. Jemand anderes wird sich darum kümmern. Schauen wir uns die nächsten Verse an. Da wird bestätigt, dass es sich gerade um diese Zeit handelt. Verse 9 und 10. Hier ist Verstand nötig. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige, obwohl ja auch die Hörner schon Könige sind. Ihr merkt, hier sind die Grenzen fließend in der Auslegung von diesen Symbolen, von diesen Codes. Aber jetzt kommt die Zeitangabe. Die 5 Ersten sind gefallen. Der eine ist, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. 5 Phasen haben wir hinter uns. Die 6. Phase, tödliche Wunde, Abtauchen der Kirche, ist jetzt gerade. Und dann kommt noch die 7., die Endzeit, die letzte Phase. Und dann ist Schluss. Das läuft genauso parallel wie das, was wir haben mit den Sendschreiben, mit den 7 Siegeln. Bei diesen Phasen haben wir jetzt hier dann die 6. offenbar und befinden uns nach der Zeit der Verfolgung 1798 bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Dieser Hinweis, die 7 Berge, auf denen sie sitzt, also das kann eigentlich keiner mehr missverstehen. Und ich denke, das muss auch einem Johannes oder jemand anderem, der es später gelesen hat, in der Antike doch so ein bisschen Grinsen ins Gesicht getrieben haben, weil alles so kodiert ist und dann kommt sowas. Weil dann jedem klar gewesen ist, worum es geht. Es gab in der Antike und bis heute nur eine Stadt, die sich als die 7-Berge-Stadt, Septimontium, bezeichnet, und das ist Rom. Man hat zwar in der Antike schon gerätselt, welche 7 Hügel sollen das denn sein, und man hat eigentlich immer 8 Hügel aufgezählt, aber es war trotzdem die Stadt der 7 Hügel oder der 7 Berge. Wenn das hier jetzt steht, heißt das, beachtet das bitte, haben wir auch in unserer adventistischen Auslegung viel zu oft Missverständnisse drin, das heißt eben nicht, dass Babylon gleich Rom ist und Babylon sei der Katholizismus. Babylon sitzt auf Rom, auf dem Tier. Also ganz eng verwoben mit dem Katholizismus. Kollaboriert, hat eine gemeinsame Agenda. Wie wir das ja in der Ökumene auch ganz offen in allen Publikationen lesen können, das ist ja kein Geheimnis, von dem wir sprechen. Aber es war ein bahnbrechendes Geheimnis, als darüber die ersten Adventisten gesprochen haben. Eine Zeit, in der man das so niemals hätte erwarten können. Wir schauen heute zurück und können sagen, jedes gute Geschichtsbuch oder eine Studie des Ökumenismus gibt all das her, was wir hier haben. Aber als 1888 das erste Mal der große Kampf von Ellen White erschienen ist und solche Dinge jetzt der breiten Öffentlichkeit zugänglich geworden sind, war das so noch nicht denkbar. Gehen wir etwas weiter. Und jetzt sehen wir, wie sich der Kreis zu den 7 Plagen schließt. Jetzt haben wir verstanden, worum es bei Babylon geht und wie eng die Kollaboration sein wird mit dem ehemaligen Feind. Und damit ist für Johannes auch klar, und er muss sich nicht mehr wundern, was mit dieser Frau geschehen ist in dieser kurzen Zeit und wie es dazu kam. Verse 12 bis 14. Die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Königreich empfangen haben, aber mit dem Tier eine Stunde Macht wie Könige empfangen. War das Tier nicht die ganze Zeit mächtig? Das Tier leidet noch unter dieser tödlichen Wunde. In Offenbarung 13 sehen wir, es überlässt jetzt mal die Hauptrolle einem anderen Gebilde, einer anderen Macht, die für es wirkt. Aber hier hören wir, da kommt noch mal eine Stunde, da kommt noch mal eine Zeit, da wird dieses Tier, so mächtig wie es in der Vergangenheit war, wo es für 3,5 Zeiten alles verfolgt hat, was sich an die biblische Lehre gehalten hat, das wird noch einmal kommen. Offenbarung 13, Verse 15 bis 18 beschreiben genau das. Offenbarung 16, die 6. Plage, beschreibt genau das. Offenbarung 17, diese Verse, ist genau das Gleiche. Wir halten nur jedes Mal einen tieferen Einblick. Diese haben einen Sinn und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist Herr der Herren und König der Könige. Und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Hier sprechen wir von der Schlacht zu Harmageddon, 6. Plage. Am Ende siegt Christus. Aber die ganze Welt wird vereint sein im Kampf gegen ihn. Die Könige der Erde werden mit den religiösen Mächten paktieren. Genau das haben wir schon gehört, als wir über die 7 letzten Plagen sprachen. Dort haben wir gehört, dass unreine Geister zu den Königen der Erde ausgingen, um sie zu verführen und große Wunder zu tun. Offenbarung 13,13 sagt genau dasselbe. Mit großen Zeichen und Wundern werden die Machthaber der Erde verführt werden und alle Völker versammeln. Das ist genau das, was wir hier auch hören. Diese Kollaboration wird äußerst erfolgreich sein. Die ganze Welt wird sich dieser Religion anschließen, die aus Katholizismus und protestantischen Kirchen bestehen wird. Alle werden eine Einheitsreligion haben. Und das ist nicht einfach adventistische Sonderlehre. Das ist das, was wir in den letzten Jahrzehnten mit allen offenen Publikationen, die wir dazu haben, als Zielsetzung vorfinden in den großen Kirchen. Damit schließt sich der Kreis hin zu den letzten 7 Plagen, von denen wir schon sprachen. Und es resultiert in der Vernichtung Babylons. Nehmen wir uns das noch kurz vor, dann haben wir das auch abgeschlossen. Verse 16 bis 18. Die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden die Hure hassen. Das entspricht der 7. Plage. Da hören wir, die große Stadt zerbricht in 3 Teile. Sie bestand offenbar, Babylon bestand aus einer Kollaboration von 3 verschiedenen Machtgebilden. Hier sehen wir, dass sie wieder zerbricht. Das Tier und die Hure werden jetzt gemeinsam gegen die Frau vorgehen. Das heißt, sie werden sie verwüsten, nackt machen, werden ihr Fleisch fressen, sie mit Feuer verbrennen. Mit anderen Worten, sie werden sie bloßstellen. Wie genau? Darüber können wir jetzt spekulieren. Das liegt noch in der Zukunft. Bedeutet das, dass dieses religiöse Konstrukt zerbrechen wird, kurz vor der Wiederkunft? Bedeutet es, dass dann das, was bisher Protestantismus war, wo man sagte, wir halten die Bibel hoch, dass jetzt auf einmal das Ganze demaskiert und gesagt wird, das tut ihr doch gar nicht. Ihr seid ja nicht besser als wir. Wir können uns überraschen lassen, wie konkret das aussieht. Aber wir wissen, diese Bündnisse, die gerade geschmiedet werden, werden nicht bis ganz zum Schluss halten. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet sein werden. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Dieses Kapitel schließt mit einem Nachgedanken, in dem deutlich gemacht wird, diese Frau ist viel mächtiger, als man vielleicht meint. Sie ist diejenige, die die Königsherrschaft über die Könige hat. Vieles passiert im Hintergrund und ich glaube, es ist auch nicht so gut, viel zu sehr hineinzugehen und so leicht abzugleiten in Verschwörungen. Aber das, was wir hier hören, ist eigentlich die größte Verschwörung der Weltgeschichte. Und Gott selbst steht als Bürger da, als Zeuge tritt er auf und sagt, da passiert so etwas. Und das ist religiös gesteuert. Das können wir biblisch belegen. Wir können aber leider nicht, oder vielleicht auch Gott sei Dank, er hat uns diese Last nicht auferlegt. Wir können nicht jedes Mal hingehen und genau sagen, dieser geheime Zirkel und dieser Geheimbund, die haben jetzt genau das vor und die stecken genau hinter diesem und jenem, dieser und jener politische Agenda. Wenn das unsere Aufgabe wäre, hätte uns Gott sicherlich mehr Informationen dazu gegeben. Was machen wir nun damit? Ist das so ein Bereich der Nice-to-have-Theologie? Ist ja schön, das zu wissen. Kann man punkten, wenn man Bibelstunden hält? Oder ist es ein Must-have? Ist es richtig und wichtig, dass wir uns heute hier damit beschäftigen? 3 von 22 Kapiteln in der Offenbarung befassen sich mit dem Thema. Wenn es jetzt noch nicht so relevant ist, dann sicherlich in der nächsten Zeit. Versetzt euch hinein in die Katastrophen, die geschehen werden, von denen wir hier gelesen haben. Eine weltweite, globale, unheilige Allianz mit Zeichen und Wundern, mit den Machthabern der Erde, mit großer politischer Durchsetzungskraft, die mit einer einheitlichen Stimme spricht und gegen die vorgeht, die immer noch im alten Protestantismus verharren, die immer noch sagen, die Gebote Gottes sind zu halten. Wie wird es euch gehen, wenn ihr dann Verfolgung erlebt, die intensiv, die enorm sein wird, und ihr wüsstet nicht die Dinge, die wir uns gerade angeschaut haben. Wie würde es euch gehen, wenn ihr nicht wüsstet, dass Gott genau das so geplant hat? Dass er genau das in Händen hält und dass er am Ende mit uns gemeinsam siegen wird? In der Zeit, machen wir uns nichts vor, wird unser aller Glaubensfundament weggerissen werden. Egal wie fest wir jetzt stehen, wenn es darum geht, das Leben zu verlieren, die Familie zu verlieren, Haus und Hof zu verlieren, seinen Job zu verlieren, was auch immer, was mir wichtig ist, zu verlieren, dann stellt man alles in Frage. Diese Allianz wird das Glaubensfundament angreifen, wird das politische Fundament und damit alles, was wir an Gesellschaft kennen, angreifen. In der Zeit müssen wir wissen, dass wir es mit etwas zu tun haben, das uns prophezeit ist. Dass das nicht einfach so passiert und ich vielleicht wirklich auf der falschen Seite stehe. Um hier auszuhalten, muss ich wissen, dass die Seite, auf der ich stehe, Gottes Seite ist. Und genau das stellt er hier klar. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das richtig verstehen. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund, warum Gott das so deutlich macht. Ich möchte die letzten Verse mit euch lesen. Kapitel 17 finden wir keine mehr. Kapitel 18 haben wir noch eine Art Nachwort, einen Auftrag, der sich aus dem Wissen um Babylon ergibt. Offenbarung 18, ab Vers 1. Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen. Der hatte große Macht. Und die ganze Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker Stimme und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Halten wir einen Moment inne. Auch das ist nicht neu. Auch das hatten wir vorher schon. Zweite Engelsbotschaft. Offenbarung 14, Vers 8. Aber dort ist der Engel, der ruft, der einzige von den dreien, der nicht mit lauter Stimme ruft. Engel 1 und 3 rufen laut, die Botschaft muss raus. Engel 2 ist noch verhalten. Babylon ist offenbar noch in dem Prozess des Fallens. Hier ist der Prozess abgeschlossen. Hier wird laut geschrien gewissermaßen gesagt, Babylon ist jetzt so weit gegangen in seiner Rebellion gegen Gott, befindet sich so deutlich im Aufstand gegen Gottes Gebote, jetzt muss mit lauter Stimme rausgerufen werden. Und so haben wir jetzt hier die starke Stimme. Gefallen ist Babylon, die Große, ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken. Hier ist also auch die Rede von einer aggressiven Theologie. Eine Theologie, die bis hin Wut, die bis hin zur Verfolgung von Andersdenkenden geht. Ich weiß nicht, wer von euch das schon erlebt hat. Ich habe schon mit vielen anderen Gläubigen aus anderen Gemeinschaften zu tun gehabt, auf meinem Weg, die richtige Gemeinde für mich so zu finden. Ich habe diese Wut auch schon erlebt, was einem alles ins Gesicht geworfen werden kann, wenn man sagt, ich halte den Sabbat. Ich halte mich an die 10 Gebote. Die sind heute noch wichtig und richtig und relevant und Gott erwartet das von uns. Die schlimmsten Dinge wurden mir gesagt. Von frommgläubigen Protestanten. Aus Freikirchen, die die Bibel ernst nehmen, wie sie sagen. Es sind nicht alle gleich, versteht mich nicht falsch. Aber was man da manches Mal hört, erinnert mich an dieses Wort Wut, von dem ich hier lese. Von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben und die Kaufleute der Erde sind durch die Kraft ihrer Üppigkeit reich geworden. Also hier geht es auch um ein Business. Das haben wir hier bei uns vielleicht nicht so, wo es in Kirchen nicht gut geht. Aber in den USA, und von davon reden wir ja, das ist der Ort, das ist die Zeit, von der uns die Offenbarung gesagt hat, dort spielt sich dieses Geschehen ab. Dort ist die Religion unheimlich einflussreich. Bis in das Parlament, in den Kongress hinein, bis zu den Präsidenten, bis zum Gebetsfrühstück, das es dort jeden Morgen gibt, wo abwechselnd verschiedene Prediger, vor allem von den Freikirchen sind, inzwischen natürlich auch vermehrt Katholiken. Dort wird eine Menge an Geld umgesetzt, mit religiösen Inhalten. Die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben und die Kaufleute der Erde sind durch die Kraft ihrer Üppigkeit reich geworden. Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Wichtiger Hinweis, dieser Ruf ergeht noch, bevor die letzten Plagen fallen. Wer die letzte Predigt von mir gehört hat, die 7 letzten Plagen fallen, wenn das Gericht im Himmel abgeschlossen ist, wenn jedes Schicksal entschieden ist, wenn sich jeder entschieden hat. Hier werden Leute rausgerufen. Hier werden Leute aufgerufen, für die Wahrheit einzutreten. Hier ist Bekehrung noch möglich. Aber das ist der letzte Aufruf. Die Dreiengelsbotschaft ist schon dahingegangen. Dieser Aufruf macht allen noch einmal deutlich, jetzt oder nie. Wenn du dich jetzt nicht entscheidest, treffen dich die Plagen und du wirst am Ende auf der falschen Seite stehen. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Mit anderen Worten, die Zeit der Ausführung des Gerichts ist gekommen. Abgehalten wurde es, Urteil ist klar, jetzt folgen die Plagen. Damit wird auch deutlich, und das ist mir ganz wichtig, das, was ich jetzt heute mit euch gemeinsam gemacht habe, soll nicht als Hetze gegen Katholiken oder Protestanten verstanden werden. Ich habe sehr gute Freunde in beiderlei Kirchen, die auch aufrichtig glauben, aber nicht so wie ich, in Ordnung. Es gibt, und jetzt zitiere ich Ellen White, im großen Kampf und auch an anderen Stellen schreibt sie, die meisten treuen Gotteskinder befinden sich momentan noch in den Kirchen, die dem Protestantismus zuzuordnen sind. Viele auch im Katholizismus und in sonstigen Freikirchen. Worüber ich heute gesprochen habe und was auch Ausdruck unserer adventistischen Theologie ist, ist, wir haben ein Problem mit diesen Institutionen, die ihre Macht missbrauchen, zur Lästerung Gottes, zur Verfolgung Andersdenkender und die eine Theologie verkündigen, die ganz offen gegen die Gebote Gottes steht. Damit haben wir ein Problem. Nicht mit den Menschen, die diesen Gemeinschaften angehören. Wenn ich mir diese Verse hier anschaue in Offenbarung 18, erkenne ich hier vielmehr eine Verantwortung, die wir haben, gerade für diese Menschen, die sich noch in Babylon befinden, die Gott nachfolgen wollen, aber die volle Wahrheit noch nicht erkannt haben. Ich möchte zum Abschluss eine kleine Rückschau mit euch halten. Vor wenigen Jahren habe ich in einem protestantischen, eher kritisch-protestantischen Heft, also kritisch im Sinne von Selbstkritik, im Idea-Spektrum, jetzt heißt es nur noch Idea, einen Artikel gelesen über die vielen, vielen Menschen, die die protestantische Kirche in Deutschland und auch die katholische Kirche jedes Jahr verlassen. Es ist kein Geheimnis, ich denke, ihr wisst da auch Bescheid, jedes Jahr wieder kommen die Zahlen im Radio, wie viele Menschen austreten. In Deutschland vermutlich noch stärker als hier in Österreich. Wir sprechen von einer 250.000 Protestanten jedes Jahr und einer 250.000 Katholiken jedes Jahr. Es gibt aktuell in Deutschland etwa 22 Millionen Protestanten und etwa 23 Millionen Katholiken. Erstmals seit der Reformation sind wir wieder ein katholisches Land in Deutschland. Protestanten haben seit dem Zweiten Weltkrieg in 60 Jahren die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. In den nächsten 30 Jahren soll das Gleiche wieder geschehen. Man rechnet mit nur noch etwa 10 Millionen Mitgliedern der protestantischen Kirche. Und wenn es zu Skandalen kommt, Missbrauchsskandale zum Beispiel, gehen diese Zahlen von einer 250.000 noch weiter hoch. Eine 250.000 jeweils pro Jahr. Das bedeutet eine 500.000 Menschen, die in Deutschland ihre Kirche jedes Jahr verlassen. Und der Autor des Artikels, den ich damals las, hat sich die Frage gestellt, woran liegt das denn, wenn wir doch so einen kostbaren Glauben haben? Und er ist dem nachgegangen und da wurden verschiedene Glieder befragt, warum habt ihr die Gemeinde, die Kirche verlassen? Und die Antwort, die von den meisten gegeben wurde, war, und ich zitiere jetzt die Worte des Autors, er fasst das schön zusammen, erstmals in der Geschichte der Christenheit verlassen mehr Menschen die Kirche wegen ihrem Glauben als wegen Unglauben. So viele Menschen gehen raus, weil sie sagen, das, was die Kirche verkörpert, wofür sie steht und was gepredigt wird, das ist nicht mehr mein Glaube. Sie sagen, sie bekennen sich zum Wort Gottes, aber sie tun nicht, was da drin geschrieben steht. Und dann mag es verschiedene Gründe geben, was genau jetzt dann der Anlass war, rauszugehen, dieses oder jenes. Das Gemenge, so vieles, was man über die Jahre erlebt, macht es den Menschen so schwer, in der Kirche zu bleiben. Obwohl sie eigentlich Gott lieben, obwohl sie das Wort Gottes schätzen und Christus nachfolgen wollen. Und so verbinde ich diese Predigt heute auch mit dem Aufruf, diese Menschen zu erreichen. Und ich glaube, dass wir das ganz besonders gut schaffen, wenn wir uns mit Inhalten wie dem, was wir in der Offenbarung vorfinden, gut auskennen. Denn damit können wir ihnen erklären, warum es ihnen so geht, wie es ihnen geht. Wir können ihnen ein neues Glaubensfundament geben. Und wir können ihnen biblisch gesichert zeigen, dass unsere Kirche die richtige neue geistliche Heimat ist. Wir sind nicht fehlerfrei. Aber um das noch einmal klarzumachen, ich spreche hier nicht von Menschen und ihren Fehlern. Ich spreche von Theologie. Ich spreche von Glaubensüberzeugungen. Und ich bin der festen Überzeugung, wir werden noch sehr, sehr viele in kürzester Zeit gewinnen, wenn wir sie bekannt machen mit diesen durch und durch biblischen Glaubensinhalten. Möge Gott euch segnen, wenn ihr das für euch noch persönlich weiter studiert und euren Freunden, euren Arbeitskollegen oder wen auch immer Gott euch in den Weg stellt, weitergebt. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.